Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Du, wir sind ja beide Eltern und ich lese ja immer wieder davon, dass Kinder so schwer zum Lesen zu begeistern sind oder grundsätzlich weniger gelesen wird. Und ich habe jetzt was Interessantes gelesen, nämlich dazu, wie man Bücher wieder zum selbstverständlichen Teil des Alltags machen kann. Darüber spricht Alison David, die beim Verlagskonzern HarperCollins für Leseforschung zuständig ist. Also es ist ein großer Verlag und die haben da anscheinend Geld dafür. Das finde ich sehr, sehr schön. Und sie hat auch vor 12 Jahren den Elternratgeber Help Your Child Love Reading veröffentlicht. Und jetzt gibt es eben eine neue Studie des Verlags zum Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen. Und ich fand ehrlich gesagt, was in dieser Studie beziehungsweise was von Alison David gesagt wird, wie man Kinder zum Lesen bringt, das fand ich sehr bemerkenswert, weil meine Fantasie hat da jetzt nicht so weit gereicht, außer dass Bücher halt Teil des Alltags sind. Aber sie hat da ein paar ganz konkrete Tipps. Ich gehe da mal rein. Also sie sagt, Bücher gehören nicht nur ans Kinderbett zum Gute-Nacht-Sagen. Die sollen auch auf dem Sofa präsent sein, im Bus, am Küchentisch, auf der Picknickdecke, im Freibad und am Badewannenrand. Sie sagt, Zitat, das Vorlesen sollte nicht nur selbstverständlicher Teil des Einschlafrituals von Kindern sein, sondern es sollte eben auch später, wenn die Kinder schon selber lesen können, trotzdem in den unterschiedlichsten Situationen beibehalten werden. Und sie schreibt eben auch, und das fand ich so schön, weil mich das auch an meinen eigenen Alltag so erinnert, also dass wenn wir uns an Figuren oder Ereignisse aus Büchern erinnern, dass wir unseren Kindern davon erzählen sollen. Also wenn wir unterwegs sind und selber eine literarische Referenz quasi haben, dass wir das zum Thema machen sollen. Dass wir zum Thema machen sollen, wenn wir an Bücher und Figuren und Geschichten denken, die die Kinder gerade bewegen. Dass das also alles viel mehr auch einen Hallraum bekommt, abseits der konkreten Leseereignisse. Und sie sagt, dass man die Stimmen verstellen soll beim Lesen, ebenso wie Kinder das mögen.
Im Vulkan. Lynn, du erinnerst dich sicher, dass wir über Samantha Schweblin gesprochen haben und falls nicht...
1 Million Euro, sage ich mal.
1 Million Euro, genau. Das war der Preis in Spanien, den sie bekommen hat. Und dann ging es um die Frage, wie berechtigt war das alles? Also beziehungsweise nicht um die Frage, wie berechtigt war das, sondern um die Frage, ist das nicht ein bisschen viel für eine einzige Person? Sollte man das Geld nicht ein bisschen mehr streuen? Ist egal im Endeffekt, das ist so. Und die Kurzgeschichten von ihr sind durchaus auszeichnungswürdig. Und ich finde die wirklich fantastisch. Und
du hast sie direkt gelesen, ne?
Ich habe direkt mein Buch, weil ich es halt auch wissen wollte, ne? Ich wollte auch wissen, okay, sind das die 1-Million-Dollar-Geschichten oder Euro-Geschichten? Und sie sind es irgendwie für mich schon. Na gut, lass uns mal einsteigen. Du weißt, ich habe sowieso, wir haben uns darüber unterhalten, auch so eine Schwäche für Kurzgeschichten und finde, dass die zu wenig stattfinden. Und 7 leere Häuser ist für mich wieder so ein Beispiel dafür, warum, was Erzählungen so gut kommen. Das Buch ist bei Suhrkamp erschienen und das ist aus dem Spanischen übersetzt von Marianne Garais. Und es sind 7 Erzählungen, es ist ein sehr schmales Buch. 6 davon sind sehr, sehr kurz und dann also so um die 10 Seiten. Und eine mit dem Titel Die Höhlenatmung geht dann weit über 50 Seiten. Ne? Also das ist dann wirklich so eine lange Erzählung mit drin. Und Lynn, ich habe mich gefragt, kennst du eigentlich die Filme von Yorgos Lanthimos? Also so Filme wie Dogtooth oder Poor Things oder so.
Nein.
Macht gar nichts, aber das Besondere bei ihm ist sozusagen, er macht oft so Filme mit Emma Stone, die werden dann auch oft mit Oscars ausgezeichnet. Und bei ihm wird man oft so in Situationen geworfen, die, was die Figuren und Orte angehen, eigentlich was Vertrautes haben. Also zum Beispiel, keine Ahnung, eine Frankenstein-Welt oder eine historische Welt, also eine bestimmte Regentschaft in England oder aber auch eine moderne Welt. Das heißt, wir haben Welten, die können zwar, ich habe ja Frankenstein gesagt, durchaus auch fiktiv sein, aber eigentlich hat man das Gefühl, man kennt die Regeln dieser Welt so.
Ja. Ne?
So, man kennt das Setting. Und es gibt dann auch die passenden Kostüme und alles. Aber dann verschiebt sich immer was bei ihm. Sobald die Handlung losgeht, merkt man, alles ist irgendwie so ein bisschen aus der Balance geraten und man fühlt sich nicht mehr so ganz wohl. Und man merkt so, okay, ich ich habe auf den ersten Blick gedacht, ich kenne die Welt und es gibt auch die Schauspieler und Schauspielerinnen, die so sehr überzeugend sind und ich folge denen gerne, aber jetzt so langsam frage ich mich, was passiert hier eigentlich? Ein Beispiel dafür und der Film, der ihn sozusagen nach Dogtooth, der so ein Arthouse-Erfolg war, dann wirklich nochmal größer bekannt gemacht hat, war der The Lobster. Und
den kenne ich sogar, mit diesen Tieren.
Genau.
Mit der Dating-Geschichte, wo alle zu Tieren werden oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr genau.
Also die sind in einem Hotel und die keinen Partner finden, weil es ist wichtig, eine Partnerschaft und Fortpflanzung, die werden irgendwann zu Tieren gemacht sozusagen und ausgesetzt, wenn sie es nicht schaffen, einen Partner zu finden oder eine Partnerin.
Das war ein großartiger Film.
Genau, also dann bist du ja sozusagen im Vibe so drin. Ne? Also ich meinte das auch gar nicht als Kritik, aber es geht so... Irgendwie ist immer so ein bisschen, alles ein bisschen verschoben. Was machen diese Menschen in dem Hotel und Stück für Stück?
Ja, und so sind auch diese Geschichten von Samantha Schwebin.
Der Grund, warum ich ihn so ausgiebig erwähne, ist, dass ich einfach denke, das ist ein guter sozusagen Fixpunkt. Das kennen viele, das können sie sich vorstellen. Und dann kommt Samantha Schwebin mit Erzählungen, denen etwas sehr Ähnliches gelingt. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass sie Film studiert hat auch. Also sie ist schon auch eine Erzählerin, die einem, also man hat diese Situation, die sie beschreibt, einfach sehr krass filmisch vor Augen.
Schieb diesen Bogen, den du da immer spannst.
Ich mag Filme, ne? Ja. Das ist schon das ein oder andere Mal durchgekommen. Gut, also einerseits haben wir die Schauplätze, das sind häufig Häuser, Autos, ein städtisches Krankenhaus, Gärten und die Beschreibungen dieser Schauplätze haben bei mir erst auf den ersten Blick immer so Assoziationen geweckt zu so einer Vorstadtwelt, weißt du, wie ich meine? So die irgendwie so, ja, du hast alles, was es braucht, aber es ist auch alles jetzt nicht so besonders so als Ort, sondern es ist auch so ein bisschen, blass oder so ein bisschen auch so in sich geschlossen, irgendwie wie so ein kleiner Kosmos. Doch idyllisch, manche finden das ja auch idyllisch und haben dann nicht so eine schlechte Assoziation zu wie ich, idyllisch ist hier halt gar nichts. Stattdessen folgen die meisten Figuren irgendwelchen Zwängen oder spielen nach Regeln, von denen man als Lesender nie genau weiß, wer sie eigentlich gemacht hat. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Es gibt eine Erzählung, die heißt Nichts von alledem. Und die Ich-Erzählerin und ihre Mutter sitzen im Auto und fahren in der Nachbarschaft rum. Und die Mutter hat einen zwanghaften Drang, Dinge, die sie nicht in Ordnung findet, in Ordnung zu bringen. Das heißt, die bricht dann in Häuser ein und geht dann irgendwie ins Bad von einer Person und richtet da die Sachen und sagt, nee, sowas gehört nicht ins Bad und dann schmeißt die das in den Müll.
Ich liebe alles
oder
daran.
Sie geht so in den Garten und fängt an irgendwie da umzuräumen, weißt du, weil ihr das nicht gefällt. Und die Ich-Erzählerin ist die ganze Zeit neben ihr und ist immer so schwankend zwischen... Ich unterstütze da jetzt meine Mutter drin und ich finde das eigentlich jetzt auch nicht so gut, aber irgendwie mache ich es dann doch, weil, also das hat so, und das ist so einer dieser Zwänge. Es gibt auch eine andere Geschichte, meine Eltern und meine Kinder. Ein Mann ist im Haus seiner Eltern und seine Eltern laufen einfach nackt im Garten rum und jetzt kommt seine Ex-Frau mit ihrem neuen Partner und den Kindern. Und die Ex-Frau findet die Eltern von ihm einfach absolut, sowieso schon absolut schrecklich. Und er hat jetzt damit zu tun, dass seine Eltern aber auch noch zusätzlich ja nackt im Garten gerade rumlaufen und das quasi seinen Punkt ihr gegenüber nicht stärker macht. Auch diesen Punkt, dass die Kinder durchaus mit den Eltern zusammen sein können. Und das Ganze geht dann in so eine Art Kriminalbereich ab. Also jetzt nicht so krass ermittlermäßig, aber ich will sozusagen den Plotpoint, der dann kommt, nicht vorwegnehmen. Aber das ist halt so funktionieren diese Geschichten. Du bist sofort in so einem strangen Situationen, mit denen du umgehst. Und Samantha Schwebin hat in ihrem Band ein Zitat vorangestellt, was ich finde, es sehr gut auf den Punkt bringt, was, glaube ich, so ihre Sache ist. Das stammt von Juan Luis Martinez und heißt: Bevor seine 5 Jahre alte Tochter zwischen Esszimmer und Küche verloren ging, hatte er sie gewarnt. Dieses Haus ist nicht groß und nicht klein, doch bei der kleinsten Unachtsamkeit verschwinden die Wegweiser. Und dann hast du bis an dein Lebensende alle Hoffnung verloren. Und das ist so dieses sich verirren in Orten, die eigentlich vertraut sind, auch in Beziehungen, die eigentlich vertraut sind, ist einfach ein großes Thema von Samantha Schwebin. Und genau, formal ist es einfach so, diese Geschichten sind extrem durchgearbeitet. Sie haben alles, was großartige Erzählungen für mich ausmachen, also ein gutes Auge fürs Detail, Gespür für Motive, wann bringt man sie wieder, wie arbeitet man sie sozusagen im Text ein und durch, dann die Fähigkeit zur Verdichtung der Sprache, was ja auch einfach, ich habe gesagt, manche gehen 10 Seiten, da musst du das einfach richtig gut können und auch ein wichtiger Punkt bei Kurzgeschichten oder Erzählungen ist die Informationsverteilung. Wann bringe ich an welcher Stelle welche Informationen und welche halte ich noch ein bisschen zurück? Und das ist finde ich, mit die hohe Kunst bei Erzählungen. Dazu ist es so, ich hatte dieses Zitat erwähnt und das, ich finde, alle Geschichten passen zu diesem Zitat so krass. Und ich habe so ein bisschen so die Parallele zur Musik, dass der Band hier ist kein Best-of. Album mit Erzählungen, wo man so merkt, so okay, sie hatte halt die Erzählungen in der Schublade, die kommen jetzt da rein und das sind halt alles Erzählungen in ihrem Ton, sondern das ist mehr wie ein Konzeptalbum, also alle Geschichten weisen Ähnlichkeiten auf. Wir haben ja auch Motive wie Häuser, Kleidungsstücke, Kisten, Haushaltsgegenstände, die sozusagen durch die Erzählung hinweg auftauchen, immer wieder und auch große Rollen spielen. Auch einzelne Figuren scheinen so ein bisschen in ihren Eigenarten miteinander zu korrespondieren, also ich dachte zwischendurch so, dass die gut miteinander irgendwie auch verwandt sein könnten oder sowas, ne? So, dass einfach so diese Zwänge, die diese Figuren heimsuchen, sind bei vielen irgendwie ähnlich. Die Geschichte, die mich übrigens am meisten berührt hat, heißt Ein Mann ohne Glück. Und die hat mir wirklich einen dieser, du kennst das, Lynn, dieser literarischen Glücksmomente beschert. Und da kommen wir eigentlich auch, können wir einen Bogen schlagen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ich saß nämlich in der Bahn und bin einfach zu weit gefahren, weil ich sie noch fertig lesen wollte und auch irgendwie nicht ganz gerafft habe, dass ich jetzt aussteigen muss. Und das ist ja so dieses, wenn Literatur sozusagen so in deinem Alltag drin ist und dich so rausreißt, das ist ja die beste Werbung für Literatur sozusagen. Und
das ist die allerbeste Werbung und ich freue mich, dass du deinen Moment erwähnst. Ich möchte meinen noch mit reingehen.
Gerne.
Ich erinnere mich jetzt noch und es ist schon so lange her, wie ich mit 17 im Matheunterricht saß und unter der Bank. Also das ist mehr als die Hälfte meines Lebens schon her. Und ich saß im Matheunterricht und habe unter der Bank heimlich, habe ich Hertha Müller gelesen. Und in dieser Geschichte, in diesem Roman, den ich da von ihr gelesen habe, rauschte so ein Zug durch die Nacht. Und das war auf eine Art beschrieben, dass ich das Gefühl hatte, hier rauscht der Zug an mir vorbei. Und ich war so in diesem Moment gefangen, dass ich wirklich einfach völlig raus war. Ich war wirklich nicht von dieser Welt in diesem Moment. Ich saß da nur noch körperlich anwesend und alles andere von mir war nicht mehr existent. Ich wurde nicht erwischt, aber mein Mathelehrer hatte sowieso mich schon abgeschrieben. Ich habe nicht gestört, das hat gereicht. Der Rest ist Legende.
Dann lass mich noch am Ende dieses kleinen Blocks sozusagen kurz vorlesen, wie der Anfang von Ein Mann ohne Glück geht. An meinem 8. Geburtstag hat meine Schwester, die es nicht ertrug, auch nur eine Sekunde lang unbeachtet zu bleiben, eine ganze Tasse Bleichmittel auf einmal ausgetrunken. Abi war 3. Zuerst hat sie gelächelt, vielleicht weil es so eklig war, dann ist sie erschrocken und hat vor Schmerz das Gesicht verzogen. Als Mama die leere Tasse sah, die von Abis Hand herabbaumelte, wurde sie so blass wie sie.
Die helle Kammer. So, lieber Josef, ich habe dir heute den neuen Lyrikband des Dresdner Dichters Volker Silav mitgebracht. Fragen an den Yeti heißt das. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mal über einen sprechen, der, so scheint es mir zumindest, ein Leben in Gedichten führt. Zuletzt habe ich ein Gespräch gehört mit dem MDR von Volker Silav auf der Leipziger Buchmesse, wo er sich wieder so wunderbar charmant darüber ausgelassen hat, dass die Medien solche Angst vor Gedichten haben. Und dass das irgendwie, und da sind wir auch ein bisschen auch bei den Erzählungen, die du heute nochmal mitgebracht hast, die 1-Million-Dollar-Erzählungen, dass es irgendwie mit Erzählungen und Gedichten immer so Berührungsängste gibt. Wir rollen das Ding aber jetzt mal von hinten auf und beginnen mit dem Dichter selbst, der 1966 in der Lausitz geboren ist und als Lyriker und Kulturjournalist in Dresden lebt. Er veröffentlicht seit den 90ern Gedichte, Essays und Kritiken und 2023 debütierte er mit seinem ersten Band. Seitdem sind rund 9 Publikationen entstanden und mehrere Auszeichnungen über den Tisch von Volker Silav gegangen. Zuletzt zum Beispiel das London-Stipendium des Deutschen Literaturfonds. Da werden wir beide direkt neidisch. Aber Volker Silav hat erzählt, dass er erstmal erschrocken war darüber. Da bewirbt man sich nämlich nicht, man wird halt quasi vorgeschlagen. Und so war er dann auch lange in London unterwegs und die Stadt spielt auch eine große Rolle im vorliegenden Buch, da komme ich dann nochmal drauf. Was Volker Silav für mich am meisten auszeichnet, ist seine enorme Liebe zu Lyrik. Der kennt gefühlt 4000 Jahre Lyrikgeschichte, der atmet Gedichte und ich unterstelle mal, dass so einer gar nicht anders kann, als auch Gedichte zu schreiben, weil er sagt das auch über seinen Aufenthalt in London. Er wollte halt eigentlich erstmal nur gucken und gar nicht so viel schreiben. Und dann sind halt doch wieder Gedichte geworden, aber Glück für uns. Wir gehen mal rein. Für alle, die inhaltlich erstmal einen Überblick brauchen, der Band hat 6 Teile. Manche werden wir uns genauer anschauen als andere. Hier geht es ja auch nicht um eine Nacherzählung. Und ganz im Sinne des Dichters sei vorweggeschickt, bloß keine Berührungsängste zu haben. Es gibt da beispielsweise den Teil, in dem die titelgebenden Fragen an den Yeti drin stecken. In 4 Gedichten wird hier neugierig gefragt, ob der Seehund über Nacht bleibt oder noch abgeholt wird und wie viel Geräusch in eine Tüte passt. Du ahnst die Richtung, in die das in diesen Gedichten geht. Freilich ohne jemals Antwort zu bekommen. Hier ist die Frage selbst entscheidend. Hier geht es um Klang, um Spiel, die Lust am Spaß. So geht es auch im letzten Teil zu, der unbedingt laut gelesen gehört. Da wird unter dem Titel Dritte mystische Aubergine die Gedichte eines früheren Bandes fortgeschrieben. Und wer jetzt aber glaubt, es geht da ulkig zu oder so, der irrt. Ich habe ja schon die große Liebe des Dichters zur Dichtung angesprochen und dementsprechend wird auch in diesem Band wunderbar gehuldigt. Es gibt viele Hommages. Weißt du den Plural von Hommage?
Nee.
Vielleicht gibt es ihn nicht. Es gibt Hommages an große AutorInnen wie Jared Walcott, den Nobelpreisträger, aber auch abseits stehende
Hommagen.
Hommagen?
Ich glaube schon. Ich weiß es nicht genau. Aber gut, wir gehen mal weiter.
Gut, ich sage, es gibt viele Hommagen an große Autorinnen wie Derek Walcott, aber auch abseits stehende, wie zum Beispiel die amerikanische Schriftstellerin Juna Barnes oder die Mitbegründerin des Dadaismus, Emmy Hennings. Hier wird neidfrei bewundert, eine persönliche Beziehung aufgebaut, nachgespürt, gestaunt und natürlich fragt sich Silav auch zwischen den Zeilen, wie ist man selbst als Dichter in einer solchen Echokammer aufgestellt? Also es ist auch immer eine Bezugnahme, wie zu einem Koordinatensystem, in dem Volker Silav die anderen verortet und dabei sich selbst irgendwie plastisch macht. Und die Frage, die auch immer mitschwingt, ist, wie funktioniert Ruhm und Erinnerung? Es geht auch um Wiedergeburt, Sterben und Vergessenwerden, woran sich noch glauben lässt. Und es geht auch um Selbstdarstellung. Das würde ich dir gerne mal im Ganzen vorlesen. Das ist ein Gedicht mit dem Titel Bitte nicht. Bitte zeig mir nicht, wie du schreibst am Meer. Zeig mir nicht, wie du mit einem Notizbuch in der Hand zwischen den Rosen stehst. Ich will kein Bild von dir vor einer Bücherwand. Ich will dich nicht auf einem Schiff an der Reling sehen. Zeig mir nicht deine Villa voller Spiegel, dein gebrochenes Herz in einer Vitrine. Nicht nötig, dich vor einer Zimmerpflanze, einem Weißdornbusch zu erkennen. Und danke, dass du dich für mich vor dem ältesten Baum der Welt hast fotografieren lassen oder weinend vor einer aufgeschnittenen Toten in der Pathologie. Schön, deine Hand im Katzenhaar. Nur wäre es möglich, dass du mir deinen Blick in den Krater des erloschenen Vulkans ersparst? Deine lässig übereinander geschlagenen Beine, muss ich Zeuge sein, wie du nachdenkst in einem Garten zwischen namenlosen Steinen? Oder bei deinem Blind Date mit einer Buddha-Statue im völkerkundlichen Museum? Nicht nötig, auf alles eine Antwort zu haben, aber könntest du bitte deine Hand da nicht so aufstützen, mir nicht zeigen, wie du zu Füßen der Akropolis schreibst und zugleich in die Kamera blickst? Ich will doch nur ein Gedicht von dir lesen. Das ist diese charmante, so subtil humorvolle und auch ein bisschen schelmische Art, mit der Volker Silav eben auch dann ins Heute blickt und auf das Schreiben von Gedichten. Selbstinszenierung hatte ich als Schlagwort schon erwähnt. Da wird viel eingefangen. Meine liebsten Kapitel waren aber die ersten beiden. Unter Jugend versammelt er eine Art Fotoauswahl überbelichteter Augenblicke des Aufwachsens, also der frühe Tod einer Mutter, die Tanten, Mitschüler, der Sommer selbst, Fledermäuse, Leichtigkeit, die DDR und die Gedankenfreiheit oder die auch nicht bestehende Freiheit, dahinter immer Schwere, Traurigkeit, auch Melancholie. Und die zeichnen sich eben für mich durch so eine ganz besondere Stimmung aus, die in so kleinen Details festgehalten wird. Und so schafft er es irgendwie in kurzen Gedichten, ja, so ein fast schon so ein kleines Familienpersonal zu entwickeln und die Stimmung, die Grundierung eines Aufwachsens zu skizzieren. An diese ersten Gedichte des Buches musste ich dann auch später wieder denken, als er dann in London ist. Das ist der zweite Teil dieses Kapitels. Wir folgen Volker Silav nach London und er steht dann irgendwann im College Garden in Oxford und sieht einen Sandsteinkopf in der Fassade. Und da heißt es dann: Sein melancholischer Blick berührt mich. Liegt da nicht ein Lächeln unter all der Trauer? Im Nu erfasst mich eine grundlose Freude. Ich bin nicht allein. Das fand ich irgendwie sehr rührend und auch das hat für mich gezeigt, wie Volker Silav auf die Welt blickt. Es ist so eine ganz besondere Art und Weise, die Dinge zu betrachten. Wir stecken jetzt mitten im zweiten Kapitel in London und da musste ich gleich an dich denken. Du kennst London ganz gut und ich finde, die Stadt glänzt in seinen Gedichten noch irgendwie mal neu auf. Ich habe es wirklich geliebt. Also vom Flugzeug folgen wir Volker Silav in die U-Bahn und den Bus. Wir sind dabei, wenn das Ich durch Vororte spaziert und alles so aussieht, als flöge gleich ein Ball spielender Kinder auf die Straße. Das tut es aber nicht. Aber auch hier das Echo der Kindheit und Jugend, die Teile der Gedichte und des Buches sprechen also auch so untereinander ein bisschen miteinander. Szenen, die man auch irgendwie nicht so richtig vergisst und die einem so nachgehen. Und Volker Silav hat selbst im Gespräch mit dem MDR gesagt, er braucht eigentlich in der Fremde immer jemanden, der ihn bei der Hand nimmt. Und so hat er sich an Sylvia Plath geheftet und besucht ihre Orte in London und die Orte vieler anderer AutorInnen, an denen du sicherlich auch schon warst. Also er wandelt zum Beispiel auf den Spuren von Frank O'Hara, von Yeats, Samuel Johnson. Und hier schreibt einer, der nicht nur ein guter Dichter ist, sondern eben auch ein fantastischer Leser. Er besucht zum Beispiel die Isle of Dogs, den Themsebogen, das British Museum, aber auch Bars. Und dort wird dann sogar das Stolpern eines alten Mannes zum Gedicht von Welt, ohne je zu behaupten, mehr als ein Stolpern gewesen zu sein. Das ist also wirklich so eine Wiederverzauberung der Welt, jenseits von Glitzer und Pathos oder Romantik. Hier steckt neben der Heiterkeit eine unerschütterliche Sehnsucht drin. Die Melancholie hatte ich schon genannt und in den Beobachtungen hat mich vieles an fernöstliche Haiku erinnert, wo dann irgendwie nichts weiter passiert, als dass Schnee von den Zweigen rutscht und man aber in dem Moment nie etwas Schöneres und Schmerzvolleres gelesen hat. Also kann ich nur sagen, keine Angst vor Gedichten. Lest unbedingt Volker Silav und mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Gedicht Harte Nüsse möchte ich enden. Als ich das erste Mal kam, waren Haus und Garten noch verschlossen. Ich klingelte, aber es rührte sich nichts. Nur zwei Eichhörnchen sprangen einher. Unter dem Maulbeerbaum, Gedichte sind harte Nüsse, denen man nachjagt, Zeit seines Lebens. Ich sah ein paar im Gras liegen, sie wogen so leicht in meiner Hand.
Was vom Tage übrig blieb. Lynn, wir reden heute eigentlich über einen alten Bekannten und mir ist aufgefallen, wenn wir diesen Podcast so weitermachen, dann werden wir immer wieder auch mal auf Bekannte und Bekannte, also wir werden draufstoßen sozusagen immer mal wieder auf Leute, über die wir schon geredet haben. Es ist ja auch uns mit Katie Kitamura in der letzten Folge passiert.
Ja.
Und ein alter Bekannter bei uns ist Max Frisch. Wir haben über ihn geredet in verschiedenen Kontexten und heute wollen wir aber auch nochmal sein Leben durchgehen. Und ich habe mich ein bisschen orientiert an dem Lemo. Kennst du das? Lebendiges Museum Online. Die machen sehr schöne Zusammenfassung von Biografien und ich wollte das einfach mal erwähnen, weil das eine gute Quelle ist irgendwie.
Ja, vielleicht auch eine gute Quelle im Gegensatz zu der KI-Seite.
Zu den KI-generierten
in
Seiten.
Der wir letzte
genau.
Folge besprochen
genau.
haben.
Also Max Frisch wurde am 15. Mai 1911 geboren, als drittes Kind des Architekten Bruno Frisch und seiner Frau Carolina Bettina Frisch. Ich finde die Schweizer Namen, die haben echt immer sowas sehr sehr stabil irgendwie. Ich denke da gleich so, ich sehe da gleich so ein stabiles Haus vor mir irgendwie.
Ja.
Geburtsname Wildermuth. Er ist in Zürich, Schweiz, in der Schweiz geboren und besucht dort auch das Realgymnasium. Zwischen 1930 und 1932 studiert er Germanistik an der Universität Zürich und muss aber das Studium aus finanziellen Gründen abbrechen, nachdem sein Vater stirbt. Er arbeitet dann als freier Mitarbeiter für die Neue Züricher Zeitung, die auch heute noch komplett da ist. 1934 entsteht ein Roman von ihm unter dem Titel Jörg Reinhardt, auch das wieder sehr solide. Eine sommerliche Schicksalsfahrt. Das klingt alles so ein bisschen, ne? Also ja, noch nicht so. Es ist noch nicht die weite Welt. Es ist noch nicht New York. Wir kommen dazu. Jetzt sind wir erstmal in der Schweiz. Wir sind in Zürich. Er hat Germanistik studiert. Und Thema ist, also dieses ersten Romanes, seine erste Auslandsreise im Jahr zuvor. Also was man gleich von Anfang an merkt, er schreibt über das, was ihm in seinem Leben passiert. Sind seine großen Themen letztlich. Nach seinen ersten schriftstellerischen Versuchen eben mit diesem Roman kommen ihm aber Selbstzweifel und er entschließt sich mit dem Schreiben aufzuhören und verbrennt alle bis dahin entstandenen Manuskripte, was ich schon auch echt, das ist schon interessant, ne, wenn man sich das bei ihm überlegt, er wird veröffentlicht, also er hört nicht auf, weil er irgendwie nicht die Chance kriegt, aber er veröffentlicht und denkt so, ne, irgendwie, nee, das ist nicht das, was ich schreiben will, ich irgendwie, und dann höre ich auf jetzt und mache was anders. Stattdessen studiert er jetzt Architektur, dem Vater nacheifernd an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und schließt als Diplom-Architekt ab, im Gegensatz zu Germanistik. 1940 veröffentlicht werden trotzdem wieder Texte von ihm veröffentlicht, nämlich die Blätter aus dem Prozak, Tagebuch eines Kanoniers, und darin verarbeitet er die Erfahrungen, die er im Militärdienst während des Kriegsbeginns gemacht hat. Also ne, die Schweiz war ja neutral, aber ja. Der Militärdienst war natürlich dann auch eine andere Frage und wichtiger, als er vielleicht in den Jahren dazwischen gewesen war. 1942 gewinnt Frisch den ersten Preis in einem städtischen Wettbewerb um eine große Freibadanlage in Zürich, und kurz darauf eröffnet er sein eigenes Architekturbüro in Zürich. Und das ist auch, also ich erwähne das auch deshalb, weil dieses Freibad ist so sehr berühmt in seiner Biografie, weil das ist eigentlich so der große Bau, der auch heute noch steht, den er gemacht hat. Sonst.
Ach, das war kein Literaturwettbewerb, sondern
nee, das
hat,
war, wir sind
also
in der Architektur.
Jetzt ein bisschen länger gedauert.
Alles gut, aber
ja,
sozusagen
weil ich
dieses
Freibad, und ich war
genau,
jetzt so verwirrt, weil
genau.
Dieses Freibad, du sagst es schon, das ist extrem präsent, das hat er gemacht, da gibt es Fotos von, wie er da steht und da irgendwo hindeutet.
Genau.
Ich dachte jetzt kurz, das hat was und mit seinen Texten zu
tun. Nee, aber sozusagen in dieser Architekturperiode, wenn wir sie so nennen wollen, ist das so das große Ding, was er dann baut, weil sonst baut er vielleicht an einigen Stellen, aber das ist so das, was auch noch da ist und was dann immer wieder erwähnt wird. Er heiratet auch eine Architektin, Gertrude Konstanze von Mayenburg. Und
das ist auch sehr solide, würde ich sagen.
Schöner Name, ne? Die Ehe, aus der drei Kinder hervorgehen, wird 1959 nach längerer Trennung, also sie hatten schon eine Weile nicht mehr zusammengelebt, geschieden. Aber während dieser Ehe beginnt Frisch wieder zu veröffentlichen. Zwischen 1946 und 1951 erscheinen die Stücke Nun singen sie wieder, Die chinesische Mauer, Graf Öderland, und die Themen sind die Nachkriegszeit. Frisch ist und eigentlich von Anfang an ein sehr politischer Schriftsteller, der sehr auf seine Zeit und auch auf sein Land, also diese solide Schweiz schaut und auch gerne hinter die Kulissen dieser soliden Schweiz schaut und fragt, ist das wirklich alles so ordentlich und sauber, wie das hier aussieht? Ne? Und er beschäftigt sich auch viel mit den Fragen sozusagen, was so im Zuge des Nationalsozialismus in Deutschland, aber letztlich einfach in Europa passiert ist und was das für Folgen jetzt hat. Er begegnet, also wir sehen ihn sozusagen in seiner Ehe, wir sehen ihn diese Bücher schreiben und gleichzeitig als Architekt arbeiten, und er begegnet in dieser Zeit unter anderem Bertolt Brecht, Friedrich Dürrenmatt und Peter Suhrkamp, der ihn dann später verlegt. Das heißt, er ist gut vernetzt, und dieses Foto, was du erwähnt hattest, wo er in dem Freibad steht und irgendwo hinzeigt, da steht ja Brecht neben ihm und er erklärt ihm quasi gerade mal, was er da gebaut hat. dann kommt ein entscheidender Moment, glaube ich, für ihn, weil er kriegt ein Rockefeller-Stipendium und er geht nicht nach London, sondern nach New York. Also kann ein Jahr da bleiben, und diese Zeit ist für ihn sehr wichtig.
Ja,
also,
ich kann nur Montauk in die Waagschale werfen.
Genau.
Eins meiner absoluten Lieblingsbücher von Frisch, muss ich sagen.
Genau, und das erste Buch, also New York bleibt dann ja so ein Fixpunkt, du hast Montauk gesagt, es kommt dann ja später raus. Aber auch das erste Buch, was er nach dieser New York-Erfahrung schreibt, nämlich Stiller, und da können wir auch wieder auf unsere Folge verweisen und auf die Verfilmung, das ist für ihn so wirklich der literarische Durchbruch, also ne, auf der großen Bühne sozusagen. Und von da an bleibt sein großes literarisches Thema die Identitätsproblematik, die er auch in weiteren Romanen wie Homo Faber oder Mein Name Sergantenbein verhandelt. Ich habe mal ein kurzes Zitat mitgebracht. Jedermann erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Und das ist so, das fasst das einfach sehr zusammen. Er hat sehr, sehr viele kluge und interessante Gedanken zur Identität in seinen Tagebüchern auch drinstehen, wo er immer wieder darüber nachdenkt, dass wir uns eigentlich nur so eine Geschichte erzählen, so eine Narrativform. Und er hat ja auch zum Beispiel über das Reisen gesagt, ich zitiere jetzt nur aus dem Kopf, aber so, dass man eigentlich reist, damit man nochmal irgendwie wer anders sein kann. Ja. Das spielt auch in seinen Romanen eine große Rolle, bei Homo Faber oder so.
Ja, und diese Tagebücher, die sind wirklich, die kenne ich nämlich auch, die sind so fantastisch und so interessant. Er hat ja auch teilweise Textentwürfe mit drin, aber denkt da eben auch viel nach. Und es ist auch eins der wenigen Zitate, die ich auswendig kann, weil mich die so berührt haben. Da sagt er nämlich in seinem Tagebuch, die Zeit verändert uns nicht, sie entfaltet uns nur. Und auch das ist so ein typisches Frisch-Zitat, dass die Identität, die Frage danach, wer sind wir eigentlich?
Das ist total schön und wer so schöne Sätze schreiben kann, muss kein Architekt mehr sein. Er widmet sich jetzt ganz der Schriftstellerei und wird 1958 auch mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Dann wird ein weiterer seiner Dramen aufgeführt, nämlich Herr Biedermann und die Brandstifter. Und das ist sozusagen sein erster großer Bühnenerfolg. Also ich hatte ja über diese anderen Stücke geredet, aber wie gesagt, Stiller war sein literarischer Durchbruch und Biedermann und die Brandstifter ist der große Durchbruch auf der Bühne. Zwischen 1958 und 1963 hat er eine sehr enge Beziehung zu Ingeborg Bachmann. Die beiden sind zeitweilig ein Paar, sie trennen sich. Das Ganze ist viel in Büchern beschrieben worden. Es gibt sozusagen alle möglichen Perspektiven auf diese Zeit. Es gibt Tagebücher, die er geschrieben hat, die sie dann verbrannt hat darüber. Und ich will da jetzt gar nicht einsteigen. Es ist einfach eine dieser Beziehungen, wo literarisch sehr viel oder auch eher von den Menschen drumherum, die solche Bücher schreiben, Journalisten, Literaturkritiker und so, alle mal was dazu zu sagen hatten. Jedenfalls gibt es diese Beziehung und ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass für beide Schriftstellerinnen diese Beziehung einfach ein sehr wichtiger Punkt in ihrem Leben einfach war, wie auch immer das dann ausgegangen ist. Er lebt dann in Rom und 1961 ist die Uraufführung der Parabel Andorra im Züricher Schauspielhaus, auch das ein großer Erfolg. Und das Stück behandelt das Thema Rassismus unter der Problematik des Gebots, du sollst dir kein Bildnis machen. Und auch da haben wir wieder so diese Themen, diese Identitätsthemen. Also wenn er sich mit Politik beschäftigt hat, hat das nicht bedeutet, dass seine sonstigen Fragen ans Leben dann wegbleiben und sozusagen, dass jetzt so ganz klar ist, so jetzt kommt das rein politische, der Fall ein bisschen verkleidet auf die Bühne, sondern er blieb seinen Themen und seinen Fragen, die er ans Leben hatte und ans Menschsein hatte, schon immer auch treu. Und in seiner Heimat eckt er aber immer wieder an mit dem Essay unter anderem Wilhelm Tell für die Schule und Dienstbüchlein stellt frisch wesentliche Mythen schweizerischen Selbstverständnisses in Frage und löst damit immer wieder heftige Diskussionen aus. Wie gesagt, man hat ein Bild von sich, wie sauber man ist, wie ordentlich das alles ist und dann kommt da jemand und beschmutzt dieses Bild und das sorgt teilweise wirklich für heftige Reaktionen. Ich musste da auch so ein bisschen an dieses Unglück denken. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in Crans-Montana, als an Silvester, war das dieses Silvester? Gott, das geht alles so schnell immer, ne? Oder was letztes? Ich glaube, es war dieses Silvester, als da in dieser Skihütte das gebrannt hat und dann so viele gestorben sind und im Nachhinein. Und da habe ich einen Artikel gelesen über diesen Ort, wie auch sofort alle nicht mehr mit den Journalisten geredet haben, sich untereinander so folgt und dann ja auch im Nachhinein rausgekommen ist, so Korruption bis oben hin, aber nach außen hin, wir machen hier die schönen Touristen, Weiße kommen Weste, zu uns zum Feiern und das ist so herrlich in der Schweiz, das Postkartenidyll. Ne?
Was
und
hätte Frisch wohl dazu gesagt?
Genau. Er hätte auf jeden Fall einige gegen sich aufgebracht. 1975, wir müssen es erwähnen, weil du es auch schon erwähnt hast und weil es einfach so herrlich ist, kommt die autobiografische Erzählung Montauk raus und das ist wirklich, würde ich auch, also für mich auch einfach einer der schönsten Texte überhaupt, die ich so kenne, auch zur Beziehung. Es ist auch Frischs persönlichstes Buch, er verarbeitet da höchstwahrscheinlich nach allem, was man weiß, viel von seiner Beziehung zu Ingeborg Bachmann und 1979 veröffentlicht er die Erzählung Der Mensch erscheint im Holozän, wo es um Alter und Einsamkeit geht. Das heißt, er thematisiert auch da wieder so an seinem eigenen Leben entlang, denn er ist jetzt alt, er ist ein Schriftsteller mit großem Renommee, er hat viele Preisen und Ehrendoktorwürden enthalten, er hat viel beachtete Reden gehalten, zum Beispiel am Ende der Aufklärung steht das goldene Kalb, indem er sich nochmal fragt sozusagen, ob sein ganzer Einsatz und das reflektiert für politische und soziale Veränderung ob das wirklich was gebracht hat. Was bringt's, wenn wir uns sozusagen hinsetzen und sagen, wir wollen was verändern. Gleichzeitig ist es aber eben so, bei allem Renommee, bei allem Erfolg leidet er an Krebs. Und das ist auch eine ziemlich heftige Krebsform. Und am 4. April 1991 stirbt er in Zürich daran. Und Lynn, wir wollen auf Max Frisch jetzt anstoßen. Auf Max Frisch.
Das machen wir. Und auf den Autor mit den mit so ungewöhnlichsten Buchtiteln, die immer so gar nichts darüber verraten, worum es eigentlich geht.
Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Ich mich auch. Ciao.
Tschüss.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.